Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal.
Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Georg, wann wirst du Bundeskanzler?
Das Zitat, das verfolgt mich jetzt schon eine Weile.
Ja, aber es ist grandios.
Ja, aber so habe ich das gar nicht gesagt. Also es war ja eigentlich anders. Ich bin im Vorfeld gefragt worden, oder nicht im Vorfeld, sondern schon nach der WM gefragt worden, was hätten Sie denn gesagt, wenn Ihnen vor der WM jemand gesagt hat, dass Sie mit 2 Goldenen nach Hause kommen? Und daraufhin habe ich gesagt, ja klar, und dann auch die Bundeskanzler. Und das Zitat wurde dann ein bisschen umgestellt oder zumindest so verändert. Ich bin jetzt Doppelweltmeister und danach werde ich Bundeskanzler.
Naja, es ist natürlich auch ein super Zitat, das sich anbietet, dass man das ein oder andere Mal wiederholt. Ist dir das in dem Moment spontan eingefallen?
Wahrscheinlich. Ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt auf das gekommen bin. Aber also ich habe aktuell keine Ambitionen, in die Politik zu wechseln.
Wäre noch ein bisschen früh, oder?
Ja, grundsätzlich.
Wobei, gute Leute werden da gebraucht.
Ja, aber das ist in allen Bereichen so. Man sucht immer gute Leute.
Jetzt hast du ja erstmal große sportliche Ziele. Also wir reden, und das können wir ja nochmal kurz erwähnen, über die alpine Ski-WM für Behinderte in Kanada, wo du Doppelweltmeister geworden bist letztes Jahr im März. Da fiel dann dieses Zitat. Aber jetzt bereitest du dich schon vor auf die Paralympics 2018, oder?
Das ist das große Ziel. Das große Ziel sind die Paralympics 2018. Nächstes Jahr findet wieder eine WM statt in Tarvisio in Italien. Da versuche ich natürlich, meinen Titel zu verteidigen oder zumindest wieder Anschluss zu finden nach vorne, weil ich jetzt für diese Saison eine große Umstellung gewagt habe. Ich bin auf einen neuen Monoski umgestiegen, also auf ein neues Gerät. Und das ist einfach die Umstellung größer, als ich vielleicht vorab gedacht habe. Aber ich erhoffe mir dadurch einfach Vorteile in gewissen Bereichen, in gewissen Disziplinen und schaue, dass ich da für mein großes Ziel Pyeongchang einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit und ein besseres Gesamtpaket zusammen.
Deine Spezialdisziplin ist Riesenslalom?
War es bisher, ja. Also ist aktuell eigentlich immer noch, aber die letzten Ergebnisse sind leider nicht so, dass ich sagen kann, Riesenslalom bin ich wirklich ganz vorne dabei. Von daher muss ich jetzt einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Aber meine Lieblingsdisziplin ist nach wie vor der Riesenslalom.
Du hast gerade Weltcup-Pause, ich glaube am 18. Februar geht es weiter in Colorado.
Genau.
Und verbringst die Zeit eben damit, jetzt einen neuen Ski auszuprobieren?
Jein, also die Zeit verbracht habe ich natürlich schon in der ganzen Vorbereitung. Und auch letztes Jahr nach der WM habe ich den Entschluss gefasst, mal was Neues auszuprobieren, einfach um mich weiterzuentwickeln. Die Technik bleibt nicht stehen bei uns. Es ist im Behindertensport eben auch so, dass viel vorangeht. Und habe mich dazu entschlossen, auch zusammen mit meinem Trainer, dass wir das ausprobieren, in der Vorbereitung zumindest mal. Und es war dann auch so, dass es ganz gut funktioniert hat. Und jetzt habe ich mich entschlossen, dass ich in die ganze Saison fahre, in allen Rennen. Und ich tue mir aktuell noch ein bisschen schwer.
Naja gut, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis 2018.
Das auf jeden Fall, ja.
Fürs große Ziel. Was ich mich auch in der Vorbereitung gefragt habe, Profis im klassischen Sinn seid ihr noch nicht. Aber nebenbei machen geht natürlich auch nicht. Wie wird denn das Ganze eigentlich bezahlt?
Ja, also das ist schon eine schwierige Geschichte, weil es einfach im Behindertensport sehr, sehr wenige gibt, die das professionell betreiben können. Deswegen ist es so, dass bei uns eigentlich jeder Athlet und auch ja, Mannschaftsführer, jetzt sage ich mal unser Trainer oder so, auch immer auf der Suche ist nach Sponsoren, nach Gönnern, nach Ausrüstern, die uns einfach da unter die Arme greifen.
Bist du auch auf der Suche gerade noch?
Immer.
Kann man an der Stelle ganz laut sagen.
Ja,
also ich meine, du holst Goldmedaillen nicht nur für dich, sondern auch für Deutschland. Ja. Da kann man ja wohl erwarten, dass du nicht auch noch Kohle mitbringen musst.
Ja, nein, das ist leider im Behindertensport ist das nicht so selbstverständlich, dass man da so gut gefördert wird. Das ist vor allem schwierig für die jungen Leute, für den Nachwuchs, die wirklich eigentlich alles selbst bezahlen müssen. Und bis man dann mal so weit ist, dass man Unterstützung bekommt von außen. Also es ist schon so, dass wir von der Deutschen Sporthilfe unterstützt werden und auch vom Deutschen Behindertensportverband unterstützt werden. Aber es sind halt nur Bruchteile, sage ich jetzt mal. Oder?
Und Geld verdienen kann man damit nicht?
Aktuell noch nicht, nein. Mhm. Aber ich versuche natürlich, das Beste zu geben und schaue, dass ich da in der Öffentlichkeit möglichst gut ankomme, dass ich da einfach ein bisschen mehr Anerkennung kriege.
Jetzt bist du hier bei mir. Da kannst du schon einen kleinen Schritt nach vorne gehen,
ja,
was deine Anerkennung in der Öffentlichkeit betrifft. Monoskifahren. Jeder hat es schon mal gesehen im Fernsehen oder fast jeder. Wie läuft das überhaupt? Also wie kommst du da oben hin zum Beispiel an den Riesenslalom-Start? Wie schiebst du dich an? Das geht ja nun mal nicht, weil du deine Beine ja nicht gebrauchen kannst. Erklär uns das mal ein bisschen, wie das funktioniert.
Ja, also Monoskifahren erklären nur so im Radio oder von außen ist immer ein bisschen schwierig.
Ist schon klar,
wäre mir jetzt lieber, wenn ich es zeigen könnte. Aber
das ist schwierig
grundsätzlich,
im Radio.
Grundsätzlich ist natürlich so, dass ich zum einen schon mal Hilfe brauche, um ins Skigebiet zu kommen. Deswegen hat es bei mir auch länger gedauert. Also wenn man jetzt denkt, am Anfang habe ich ein bisschen Rollstuhlbasketball gespielt und so nach meinem Unfall, weil einfach daran nicht zu denken war, jetzt einfach mal Monoski auszuleihen und irgendwie in ein Skigebiet zu fahren und da auf dem Schnee zu kommen und runterzufahren. Deswegen hat das bei mir ein bisschen gedauert. Aber es ist so, dass inzwischen schon einige Skigebiete gibt, die super erreichbar sind, auch mit dem Rollstuhl, wo man eben mit dem Auto bis an die Piste fahren kann zum Beispiel. Dann wäre es natürlich ganz gut, wenn mir jemand helfen würde, mein Skigerät aus dem Kofferraum auszuladen, was ich aber zur Not auch selbst schaffe und das dann in den Ski einzuschnallen, was ja ein handelsüblicher Rennski ist, sage ich jetzt mal.
Aber du kannst dich selbst draufsetzen?
Ich kann mich
oder
selbst
brauchst
draufsetzen.
Du dabei Hilfe?
Nein, das nicht. Also ich muss schauen, dass ich mein Monoski im Schnee platziere und mich daneben möglichst mit dem Rollstuhl. Also schaue ich, dass ich mit dem Rollstuhl halt weitestgehend auf Schnee stehe und mein Monoski dann daneben mir steht. Und dann kann ich mich selbst reinsetzen. Also das kriege ich hin.
Gut, dann sitzt du da drin in so einer Schale, in so einer Art Schale sitzt
genau,
du.
Genau, das ist auf mich, auf meine Körpermaße oder speziell auf mich angepasste Schale, Carbonschale in meinem Fall jetzt, weil die muss halt einfach 100% sitzen. Das muss passen wie ein Skischuh, der einfach möglichst eng ist, um die Kraftübertragung bestmöglich auf den Ski zu garantieren.
Deine Füße werden festgeschnallt unten?
Die sind auch festgeschnallt, also die sind im Prinzip auch in der Schale drin. Und da ist keinerlei Bewegung eigentlich möglich, weil das einfach komplett eng festgeschnallt ist.
Das heißt, du sitzt da wie in so einem Formel-1-Cockpit, kannst dich im Endeffekt
so
kaum bewegen.
Ja. Genau.
Wie holst du dann Schwung? Ich meine, du kannst ja deine Beine, du kannst auch den Oberkörper, den Unterkörper nicht bewegen. Wo kommt der her?
Also ich bin bis zu meiner Lähmungshöhe eigentlich fest geschnallt.
Und Lähmungshöhe ist bei dir oberster Brusthöhe?
Leicht unter der Brust, also so CH5, das ist ungefähr Brusthöhe. Und bis dahin bin ich eigentlich komplett fest fixiert in dem Monoski. Weil alles, was ich drüber bewege, soll möglichst punktgenau und möglichst schnell auf den Ski übertragen werden. Und ich steuere eben das Ganze mit meinen Armen, mit den Schultern, mit Kopf, Nacken und der restlichen Oberkörpermuskulatur, die ich noch ansteuern kann.
Das heißt, da oben bist du ein komplettes Tier, oder?
Tier würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber auf jeden Fall gut geschult, gut trainiert und koordinativ und was die Ansteuerung angeht, natürlich möglichst gut trainiert. Ja.
Wobei du relativ schlank aussiehst, wenn man sich zum Beispiel den Felix Neureuther anschaut oben, der ist mehr.
Ja, das ist durchaus möglich, ja.
Fehlt es bei dir dann noch? Also, oder würde dir das was bringen oder würde es dir sogar schaden, wenn du mehr Muskulatur hättest noch?
Kommt drauf an. Also wenn es jetzt aktive Masse ist, kann man natürlich schon gebrauchen.
aktive Masse?
Ja, sagt man ja immer. Ja. Wenn man trainiert, also wenn ich jetzt rein nur Muskelaufbau mache, aber die Muskulatur dann nicht so ansteuerbar ist oder nicht so feinfühlig ist, wie es sein soll oder wie es muss auch bei mir in meinem Fall, dann hätte ich da eher Nachteile, hätte ich jetzt gesagt. Aber natürlich trainiere ich schon viel im Oberkörper. Und schau natürlich, dass es in Zukunft jetzt nicht abbaut oder dass ich da nicht weniger werde.
Das wollen wir nicht hoffen. Wenn du damals mit 17 hattest du diesen Motorradunfall,
genau,
bei dem du dir die Querschnittslähmung geholt hast. Wenn du diesen Unfall nicht gehabt hättest, wärst du heute auch Leistungssportler?
Ich glaube nicht. Also
du hast Fußball
wissen,
gespielt
du natürlich
vorher,
nicht. Ja, ich habe Fußball gespielt. Ich habe als Kind schon immer viel Sport getrieben und wir sind halt ja, in so einem ortsansässigen Verein ist, man macht halt jeder mit, man tritt ein mit 6, 7 Jahren.
Wolfratshausen?
Egling oder Tanning besser gesagt in meinem Fall. Da hat jeder Fußball gespielt von meinen Freunden und dann habe ich das natürlich auch gemacht und das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch viele andere Sportarten ausprobiert. Also ich bin damals schon Ski gefahren, allerdings halt nicht leistungsorientiert, sondern wirklich nur, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich halt gerne in Bewegung war. Und weil meine Freundin das eben auch gemacht haben. Und das war für mich damals einfach das Wichtigste.
Aber du warst damals schon ein ehrgeiziger Kerl, nach allem, was ich so gehört habe. Warum hat sich das sportlich nicht so ausgewirkt?
Weiß ich gar nicht. Also das hat mich aber auch nie so gereizt, ehrlich gesagt. Da ist wahrscheinlich schon immer ein Anstoß von den Eltern, der da noch nötig wäre oder so. Wenn jetzt mein Vater gesagt hätte, du musst jetzt ein Leistungssportler werden oder du musst jetzt schauen, dass du im Fußball möglichst weit kommst, dann hätte ich mir da vielleicht auch eher Gedanken drüber gemacht. Oder dann muss man aber auch frühzeitig in einen anderen Verein wechseln, muss schauen, dass man das Ganze pusht. Weil einfach in einem kleinen Ort ist das kaum möglich, dass man da groß rauskommt.
Speziell im Fußball nicht.
Da sowieso
nicht. Weil ich dich gerade gefragt habe, was wäre wenn, also so eine hypothetische Frage, denkst du in solchen Kategorien überhaupt? Was wäre wenn gewesen, wäre mein Leben besser, schlechter, was auch immer?
Eigentlich schon ganz lang nimmer. Also klar, anfangs war das schon immer wieder mal eine Situation da, wo man jetzt dachte, was wäre es jetzt gewesen, wenn der Unfall nicht passiert wäre. Aber schon ganz lang nimmer. Also das ist kein Thema mehr.
Gibt es bei dir die Momente, in denen du dir Gedanken drüber machst, ob du jemals wieder ganz gesund sein kannst?
Eigentlich auch nicht. Also das waren auch so die ersten Jahre schon, weil man halt immer wieder mal angesprochen wird, auch von außen, jetzt von einfach nur auf der Straße zum Beispiel, kommt jemand auf dich zu und sagt, ja, hey, das ist so schlimm, was mit dir passiert ist. Und er hat jetzt gesehen im Fernsehen, da gibt es jemanden in Amerika oder wo auch immer, der das heilen kann und ich soll doch da mal schauen und so. Aber die Leute, weiß ich nicht, wo die das her haben und wie die dazu kommen, dass sie einfach Wildfremde auf der Straße ansprechen, aber das gibt es leider immer wieder. Ich mache mir da keine Gedanken mehr drüber. Also es ist für mich jetzt nicht wichtig, ob Querschnittslähmung in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal heilbar sein wird, wovon ich ausgehe, aber ob das jetzt noch in naher Zukunft für mich relevant wird, glaube ich eher nicht.
Und Mitleid, nehme ich mal an, ist auch etwas, was man nicht unbedingt braucht, oder?
Nein, wirklich nicht. Nein, das ist ja eher hinderlich, glaube ich. Und die Leute, die da auf mich zukommen und dann Mitleid mit meiner Situation haben, die tun mir eigentlich eher leid, weil die haben, glaube ich, mehr Probleme als ich. Sonst
würden sie sich nicht so verhalten. Mehr Probleme, meinst du?
Ich glaube, sonst gehe ich nicht auf jemanden zu und muss den bemitleiden in irgendeiner Art und Weise. Also ich denke, die haben einfach, ja, oder sind da anders gepolt oder sind anders drauf. Die müssen ihr Mitleid irgendwie loswerden, ich weiß es nicht.
Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der Mitleid sogar schätzt oder der das vielleicht sogar nötig hat. Aber ein Leistungssportler, ein Hochleistungssportler wie du, mit Sicherheit nicht.
Na, mit Sicherheit nicht. Na.
Das ist das Letzte, was man hören will als Sportler. Mitleid. Georg, jetzt würde ich gerne ein bisschen persönlicher werden. Zu dem Zweck schreibe ich immer einen Lebenslauf für jeden Gast. Den gebe ich dir. Du liest den bitte so vor, wie er da steht und sagst mir danach, wie viel Quatsch da drin steht. Oder auch eben nicht.
Alles klar.
Bitteschön.
Ich heiße Georg Kreiter und bin Doppelweltmeister mit nur einem Ski geworden. Durch meine Querschnittslähmung habe ich mir mein Leben nicht versauen lassen. Es ist anders geworden, aber nicht schlechter. Gerettet haben mich die Ärzte und mein Optimismus, der dafür gesorgt hat, dass ich nach dem schweren Motorradunfall meine Lebensfreude nicht verloren habe. Mit dem Monoskifahren habe ich eine Leidenschaft und einen neuen Lebensinhalt für mich entdeckt. Mein Ziel? Eine Goldmedaille bei den Paralympics 2018 und danach werde ich Bundeskanzler.
Ja, das haben wir ja schon geklärt. Das haben wir schon geklärt, dass es noch viel zu früh ist für die politische Karriere.
Genau.
Da, was man davon hat, wenn man so einen Spruch raushaut.
Genau,
ne?
Ja. Danke.
Ja, sehr gerne, Georg. Fangen wir mal vorne an, also wenn du nichts einzuwenden hast.
Soweit ist das alles richtig und realistisch. Also mit der Goldmedaille Paralympics ist natürlich ein Traum für mich. Mit einer Medaille, glaube ich, wäre ich schon zufrieden. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und natürlich, das oberste Ziel ist schon Gold.
Mhm. Georg Kreiter, geboren am 20. Februar 85 in Wolfratshausen. Der Papa hat eine Druckerei aufgebaut, also die du übernommen hast inzwischen, richtig?
Nein, das ist nicht richtig.
Nicht richtig.
Mein Bruder hat
Dein Bruder hat die übernommen.
Genau. Ja. Also ich bin Mitarbeiter in der Druckerei, ich bin Teilzeit beschäftigt, aber mein Bruder hat die Druckerei übernommen, genau.
Der ist dein Chef?
Genau.
Wie funktioniert das so, wenn der Bruder der Chef ist?
Das funktioniert super. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Bruder. Allerdings muss ich vielleicht auch dazu sagen, dass mein Bruder 14 Jahre älter ist als ich.
Okay.
Also da ist doch schon ein relativ großer Altersunterschied drin und von daher ist das auch kein Problem, sage jetzt mal, Respektsperson gegenüber oder so.
Ist er eine Respektsperson für dich?
Ja, schon. Aus beruflicher Sicht auf jeden Fall, ja.
Hast du die Zeit, also voll zu arbeiten dort in der Druckerei?
Nein, die habe ich nicht. Aber das hängt jetzt auch nicht nur mit meinem Sport zusammen, sondern auch bevor ich so leistungsmäßig Monoski gefahren bin, konnte ich nicht Vollzeit arbeiten, weil einfach durch den Unfall oder durch die Probleme, die ich mit dem Rücken habe, ist es einfach so, dass ich, wenn ich länger wie 4-5 Stunden am Computer sitze oder im Büro sitze, dass ich einfach starke Probleme kriege im Rücken und so weiter. Und deswegen bin ich Teilzeit beschäftigt und schaue auch, dass ich das so weiterhin beibehalte.
Weil du sagst, Probleme im Rücken, nochmal für mein Verständnis und vielleicht auch für das Verständnis vieler anderer. Schmerzen kannst du logischerweise ja nur über dem Lähmungspunkt haben.
Genau.
Darunter merkst du da die Probleme auch an irgendetwas?
Also es ist so, dass ich motorisch komplett bin, das heißt, ich kann nichts bewegen, aber sensibel leicht inkomplett bin. Das heißt, ich habe unterhalb meiner Lähmungshöhe gewisse Sensibilität, die ich spüre. Es ist jetzt kein Warm-Kalt-Empfinden oder es ist kein normales Gefühl, wie jetzt beim Normalen, sage ich jetzt mal. Aber ich spüre ein bisschen was. Also wenn mir jemand auf die Zehen steigt, dann merke ich das in irgendeiner Art und Weise. Durch ein leichtes Kribbeln oder durch das, dass sich mein Fuß automatisch wegzieht, das kommt dann wieder von Spastik, nennt sich das. Das sind unkontrollierte Muskelzuckungen oder Bewegungen, die dann ausgelöst werden eben durch so einen Reiz, wie jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand auf den Fuß steigt.
Aber jetzt auch wieder ganz laienhaft gefragt, wenn solche Reize möglich sind und du die spürst, ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass da noch was gehen könnte?
Das ist ein Zeichen dafür, dass mein Rückenmark nicht komplett durchtrennt ist. Das ist mal Fakt. Sonst würde ich nämlich definitiv nichts spüren unterhalb meiner Lähmungshöhe. Was aber jetzt nicht unbedingt meine Heilungschancen oder meine späteren Genesungschancen irgendwie verbessern wird. Oder
gut,
so.
Ich will da auch gar nicht drauf rumhacken. Also ja, das hat mich jetzt immer interessiert, einfach, wie
das
ist, wenn man da was spürt.
Es ist so, dass im Querschnittbereich gibt es eben so sehr, sehr viele unterschiedliche Krankheitsbilder oder wie sich das äußert. Und Bei den meisten ist es eigentlich so, dass das Rückenmark nicht komplett durchtrennt ist, sondern einfach nur in einer gewissen Art und Weise verletzt wurde. Und ich glaube, soweit ich das weiß, sind außen die motorischen Bahnen und innen die sensiblen. Und wenn es von außen her eben geschädigt wird, dann sind die motorischen Bahnen eben das Erste, was verloren geht. Deswegen spüre ich noch ein bisschen was, aber ich kann leider nichts bewegen.
Mhm. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass du Fußballer warst vor deinem Unfall. Und der Unfall ist ja auch passiert auf dem Weg zu einem Fußballspiel damals.
Genau.
B-Jugend?
B-Jugend, ja, genau.
Ein schöner Sommertag.
Ja.
Was an sich ja schon perfide ist in gewisser Weise. Du setzt dich auf dein, was war das, Moped?
Ja, oder? Moped, genau, 125, was man mit 16 fahren darf.
Ja.
Ja, war da auf dem Weg zu einem Fußballspiel. Genau, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder daran erinnern konnte, an den Tag zumindest.
Ach, der war auch ganz weg, der Tag?
Der war am Anfang ganz weg. Also am Anfang war ich sogar 2, 3 Monate zurückversetzt. Also ich habe, als ich aufgewacht bin, nach den 6 Tagen, wo ich im künstlichen Koma war, bin ich aufgewacht und der erste Gedanke war natürlich, oh, ich habe einen schlimmen Unfall gehabt. Das habe ich schon relativ schnell realisiert. War aber dann irgendwie so in Gedanken noch im Urlaub, wo ich mit meinen Freunden war, im August oder so, also einen Monat vorher oder 2 Monate vorher, und habe das irgendwie in Zusammenhang gebracht, dass ich mit meinem Moped, mit meinen Freunden im Urlaub war und habe da einen Unfall gehabt.
Erstaunlich, was die menschliche Psyche macht.
Ja, oder? Das war ganz, ganz seltsam. Ja. Und es hat dann zwar nicht so lange gedauert, also meine Eltern haben mir das dann schon so mitgeteilt, dass es nicht im Urlaub war und dass es auf dem Weg zum Fußballspiel war. Und die Erinnerung kam dann auch langsam zurück. Also ich habe das dann schon den Tag auch noch gewusst, wie ich da vormittags noch mit meinem Bruder was gemacht habe und mittags noch gegessen habe und dann nach dem Mittagessen eigentlich mein Zeug gepackt habe und dann eben los bin.
Was ist das Letzte, was du weißt?
Eigentlich, als ich mich auf mein Moped draufgehockt habe und losgefahren bin. So, das ist jetzt so das Letzte, wo ich definitiv sagen kann, das war so.
Hm. Im Polizeibericht steht wohl, dass du von der Fahrbahn abgekommen bist und gegen einen Baum.
Aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.
Gibt es da irgendwelche Erklärungen inzwischen dafür, was da passiert sein kann?
Nee, also ich habe mir anfangs natürlich schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht, aber es ist jetzt utopisch, da irgendwas rein zu spekulieren oder sowas zu interpretieren, weil es einfach alles Mögliche sein kann.
Es also kann Fremdeinwirkung gewesen sein, ja, Fahrerflucht, sein. Alles Mögliche. Es kann Unachtsamkeit deinerseits gewesen sein.
Kann sein, dass einfach nur ein Tier über die Straße gelaufen ist oder ein Reh oder ein Fuchs oder ein Lastwagen um die Kurve gekommen ist.
Ich finde es faszinierend, dass du einfach so damit abgeschlossen hast. Weil ich, wenn ich mir das vorstelle, mich würde das wahnsinnig machen, dass ich nicht weiß, was da passiert ist.
Nein, eigentlich nicht. Also da habe ich nie große Probleme gehabt. Natürlich habe ich schon versucht, anfangs mich daran irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu erinnern, weil ja auch andere Erinnerungen wieder zurückgekommen sind. Aber wie gesagt, der Unfall mir total fehlt, also da weiß ich wirklich gar nichts. Dann habe ich natürlich am Anfang schon irgendwie versucht, jetzt das vielleicht konnte ich es ja doch irgendwie wieder rekonstruieren und schauen, was jetzt wirklich passiert ist. Aber das war wirklich nur die erste Zeit, das erste halbe Jahr vielleicht, wo ich mir da Gedanken drüber gemacht habe und dann hat mir das eigentlich nimmer beschäftigt. Und ich glaube, ich bin...
Ist deine Einstellung, oder? Dass du so nach vorne guckst, dass du grundsätzlich so optimistisch bist.
Kann sein, ja. Also ich bin ein optimistischer Mensch, das auf jeden Fall, ja. Und das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, wie man nach so einem Unfall relativ schnell wieder rauskommt aus dem Ganzen und, sage ich mal, ein normales, glückliches Leben führen kann.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig, gute Ratschläge zu geben, weil Optimismus ist wahrscheinlich sehr schwer, dass man sich den antrainiert, ne? Oder dass man sich eine optimistische Haltung zum Leben zulegt. Erst in so einer schlimmen Situation.
Denke ich mal, dass es schwierig ist, wobei das für mich auch schwer nachzuvollziehen ist, weil ich denke mal, halt, warum soll ich nicht optimistisch sein?
Klar, aber also, es gibt genügend Pessimisten, wie du weißt.
Ja, gibt's.
Bist du jemals wieder am Unfallort gewesen?
Ja, also ich war ungefähr ein Jahr danach am Unfallort und habe mir das Ganze da angeschaut und habe mir da schon dann gedacht, habe auch versucht, irgendwie das nochmal ein bisschen zu einfließen zu lassen oder irgendwie, ob irgendwas zurückkommt. Und was mir da erschreckend aufgefallen ist, dass halt wirklich nur Verpackungsmaterial vom Notarzt oder vom Hubschrauber, was auch immer, noch rumgelegen ist.
Und bist du sicher, dass es von dir, der muss
was heißt, ne? Sicher war ich mir natürlich nicht, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, weil das ist halt nur ein Waldstück und da sind halt Stöcke rumgelegen und Blätter und Dreck und eben unter anderem eben auch so Verpackungsmaterial von irgendwelchen Spritzen und so kleine Katheter und so. Und da habe ich mir gedacht, oh, kann sein, dass das von mir ist, ja.
Da wird einem das nochmal bewusst.
Ja, aber es war jetzt nicht ein schlimmes Gefühl oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht verkraften konnte.
War da an dem Baum was gesehen?
Das war eigentlich nur ein Baumstumpf, also ein abgeschnittener Baum, wo ich angeblich gefunden wurde oder gelegen bin. Also ich selbst habe ja da keine Erinnerung.
Was hast du für Verletzungen gehabt?
Ja, da war einiges. Also das Schlimmste war akut eigentlich der Milzriss, also die schweren inneren Verletzungen, die ich hatte, weil ich dadurch einen sehr hohen Blutverlust auch hatte. Und das war so das Erste, was mir entnommen wurde. Also die Milz habe ich jetzt nicht mehr.
Aber braucht ja auch kein Mensch,
oder? Man kann gut ohne Milz leben, glaube ich, ja. Bisher läuft es ganz gut.
Dann wollen wir jetzt keine blöden Scherze drüber machen, aber hat die Milz irgendeine, na, muss schon eine Bedeutung haben, aber es geht
ja nicht, ne? Schon, also das ist ein Entgiftungsorgan, aber ich bin jetzt da nicht so bewandert, dass ich da jetzt große Vorträge halten kann.
Nicht, dass wir jetzt
aber
Quatsch erzählen.
Ich bin da geimpft worden und muss auch alle 10 Jahre, glaube ich, mal wieder nachimpfen gegen irgendwelche Streptokokken, irgendwie sowas. Aber ansonsten habe ich da keinerlei Einschränkungen.
Also gut, der Milzriss war?
Genau, der Milzriss. Dann habe ich Lungenquetschung gehabt, verschiedene Rippenbrüche, beide Beine gebrochen, also Unterschenkel offen, beide Fersen gebrochen, Knie. Eigentlich bis auf den linken Arm und auf dem Kopf war so ziemlich alles irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Also rechter Arm auch, Unterarm.
Am Kopf war gar nichts?
Nein, Kopf war gar nichts. Ich glaube, ich habe nicht
sonst wärst wahrscheinlich jetzt tot,
oder? Ja klar, ich habe einen Helm aufgehabt, aber natürlich, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil.
Bist du sofort bewusstlos geworden? Also was sagen die Ärzte?
Also angeblich war ich auch am Unfallort oder nach, es hat mich eine Frau gefunden damals, die sich auch nach einem Jahr oder so nochmal bei mir gemeldet hat und die ich auch kennenlernen durfte, aber seitdem eigentlich keinen Kontakt mehr habe mit ihr. Die hat gesagt, dass ich bei Bewusstsein war und versucht habe, irgendwie mir den Helm abzunehmen oder irgendwie so ein bisschen gewinselt habe und irgendwie versucht habe, mich irgendwie meinen Helm runterzureißen oder so. Und glaube, sie hat mich, glaube ich, daran gehindert, so wenn ich das noch weiß.
Und die Ärzte haben dich dann im Krankenhaus, wo du mit dem Helikopter, nehme ich mal an, hingeflogen wurdest, in künstliches Koma versetzt. Als genau. Du nach 6 Tagen aufgewacht bist, weißt du noch, was dein erster Gedanke war?
Nein, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich da gut drauf war.
Also
da,
gut drauf?
Ja.
Also weil du so unter Drogen standst?
Naja, wahrscheinlich. Also das liegt mit Sicherheit an dem Medikamentencocktail, der einem da verabreicht wird. Aber ich weiß schon noch, dass meine Eltern eben da waren und ich da echt guter Dinge war und echt gut gelaunt war und irgendwie Witze gerissen habe und so.
Keine Schmerzen gehabt?
Nein, gar nicht. Also wüsste ich jetzt da nicht. Zumindest, also es liegt mit Sicherheit an die Schmerztabletten und an die Medikamente, die ich da noch intus hatte. Dementsprechend schlechter ging es mir dann die Tage darauf. Also da war es dann wirklich so, dass die Medikamente eben nachgelassen haben und dass ich dann auch gar nicht mehr sprechen konnte und so. Also da ging es mir wirklich schlecht. Also es war jetzt, glaube ich, nicht mental bedingt, sondern einfach durch die Strapazen, die mein Körper da mitgenommen hat, durch die vielen Operationen, die ich gehabt habe und durch die Medikamente und so weiter, dass ich da total am Ende war. Also da war nicht mehr viel mit mir machbar.
Wie schlimm waren die Schmerzen in den Tagen, Wochen danach?
Eigentlich gar nicht so tragisch, soweit ich mich da jetzt noch erinnern kann.
Man verdrängt sicherlich auch vieles.
Das Schlimme war dann erst so nach mehreren Tagen oder nach 1-2 Wochen das ewige Liegen auf dem Rücken. Das hat mich richtig zermürbt oder richtig fertig gemacht einfach. Ich wollte endlich mal aus dem Bett raus. Das war eigentlich so das Schlimmste, an was ich mich erinnern kann, an die erste Zeit im Krankenhaus.
Wann hast du realisiert, dass du querschnittsgelähmt bist?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Echt nicht.
Haben die Ärzte, deine Eltern dir das gleich gesagt?
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und meine Eltern waren mit Sicherheit der Meinung, also ich dann ja auch, aber meine Eltern waren mit Sicherheit der Meinung. Am Anfang ist es ja immer so, dass man nicht hundertprozentig sagen kann, was, wie es weitergeht. Weil wenn das Rückenmark Schädigung erhält oder wenn das Rückenmark halt geschädigt wird, dann macht es erstmal dicht. Das heißt, es lässt keine Signale mehr durch und es ist dann ganz normal, dass man am Anfang nichts spürt.
Das kann aber wieder vorbeigehen.
Und es kann, in vielen Fällen geht es wieder vorbei, ja. Also das dauert, ich glaube, man spricht irgendwie so von 8 Wochen oder so, spinaler Schock nennt sich das, wo sich einfach das Rückenmark schützt, dadurch, dass es halt zumacht und sich dadurch irgendwie wieder regeneriert versucht oder so. Und deswegen sind damals natürlich alle ausgegangen von meiner Familie, meine Eltern und ich auch, soweit ich mich daran erinnern kann, dass das bestimmt wieder weggeht oder bestimmt wieder wird.
Als sich dann rausgestellt hat, es geht nicht wieder weg, was hat das mit dir gemacht?
Auch das stellt sich nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen raus. Das ist so ein schleichender Prozess oder das wird einem mit der Zeit einfach klar, dass es halt wahrscheinlich jetzt aktuell gerade mal nichts wird.
Aber es muss doch irgendwann den Punkt geben, wo die letzte Hoffnung schwindet, oder? Und das stell ich mir schrecklich vor.
Nee. Also den Punkt gab es bei mir nicht.
Du bist nie in ein Loch gefallen?
Nee, eigentlich nicht.
Wie erklärst du dir das?
Keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht.
Es gab nie den Punkt, wo du verzweifelt warst?
Nein, also das ist schon immer, also als ich dann daheim war zum Beispiel nach der Rehabilitation, wenn du dann wieder in den Alltag eintauchst und deine Freunde gehen Fußball spielen und du sitzt daheim. Das ist dann schon so, wo du denkst, oh, das ist jetzt ja blöd, was mache ich jetzt? Da sind dann schon ein paar Situationen gewesen, wo ich dann nicht mehr so gut gelaunt war. Aber die ganze erste Zeit im Krankenhaus und als ich dann zur Rehabilitation gekommen bin.
Da warst du in Murnau, ne?
Da war ich dann in Murnau, genau. War es eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, boah, ist das schlimm, mir geht es ja so schlecht. Also das habe ich nie gehabt.
Aber du hast sicherlich Menschen getroffen, sei es im Krankenhaus, sei es auch in der Reha, die eine ähnliche Verletzung hatten wie du, die das längst nicht so positiv verkraftet haben, oder?
Habe ich schon, ja. Aber die,
hast du mit denen geredet, oder?
Ganz normal versucht zu reden, also soweit es möglich war. Das ist natürlich nicht immer machbar. Wobei die auch oft im persönlichen Gespräch dann anders drauf sind, wie wenn sie jetzt mit Ärzten oder auch mit ihren Eltern zum Beispiel sprechen. Das ist oft so ein Störfaktor auch, dass die Eltern oft dann am Krankenbett stehen und
oh Gott,
und
oh
weinen,
Gott, was
genau,
ja auch verständlich
meinem
ist,
Kind
ja.
geht so schlecht. Und das ist natürlich alles andere als förderlich für den Verletzten dann in dem Moment.
In Murnau muss es einen Moment gegeben haben, wo du das erste Mal aus dem Bett rausgekommen bist,
ja.
weil sie dich das erste Mal in den Rollstuhl gesetzt haben. Weißt du noch, wie das war?
Also das war, wie gesagt, damals eigentlich das Schlimmste zu der Zeit für mich, das ewige Liegen im Bett. Und als ich dann nach 3,5 Wochen, glaube ich, nach Murnau verlegt wurde, ging das alles irgendwie relativ schnell. Da waren die Pfleger und das Personal auch nicht zimperlich. Die haben gesagt, ja du, jetzt morgen geht's los und so. Dann hocken wir die in den Rollstuhl rein. Und ich habe mich da voll drauf gefreut, weil ich einfach gewusst habe, jetzt geht was voran. Jetzt darf ich endlich aus dem Bett raus. Mir war das zu der Zeit dann wirklich egal, ob ich an einem Kran hängend in den Rollstuhl transferiert wäre, sage ich jetzt mal.
Mit dem Kran haben die dich da rein transferiert?
Ja, das ist so ein Tuch, das, wo man halt dann drüber gerollt wird, sage ich jetzt mal, im Bett noch. Und das wird dann eingehängt an so einem kleinen Lastenkran. Und damit wird man dann in den Rollstuhl, aus dem Bett rausgehoben und in den Rollstuhl reingesetzt. Das war ein super Erlebnis für mich damals, weil ich einfach endlich mal wieder aus dem Bett raus durfte.
Aber du musstest alles wieder neu lernen, oder? Sitzen,
natürlich,
mit dem Ding fahren sowieso.
Ja, also da fängt man komplett von vorne wieder an eigentlich, das stimmt schon. Also das ganze vegetative System ist, was dann am Anfang gar nicht funktioniert.
Kreislauf?
Alles, ja. Im Kreislauf, am Anfang sitzt man halt nur 30 Sekunden im Rollstuhl, weil dann haut es an einem Kreislauf zusammen und dann muss man gleich wieder ins Bett. Aber das war eben auch was, wo ich mich jeden Tag irgendwie hochgezogen habe, weil ich gewusst habe, morgen schaffe ich es wieder eine Minute länger im Rollstuhl zum Sitzen. Und das hat mich irgendwie aufgebaut.
Das ist natürlich auch dieser Ehrgeiz, der dich irgendwann dann dazu befähigt hat, Sportler zu werden, Leistungssportler zu werden.
Kann sein, ja. Wahrscheinlich.
Ja, ohne den geht's ja nicht.
Wahrscheinlich
Wenn du sagst, ja, wurscht, ob ich jetzt Erster werde oder Letzter, dann wirst du wahrscheinlich nicht Weltmeister.
Ja, nein, das ist schon klar, ja. Das hat wahrscheinlich schon was damit zu tun. Ja, und ich war halt damals auch sehr ehrgeizig und eigenwillig. Ich wollte immer alles selber machen. Ich wollte mir ganz ungern helfen lassen. Natürlich geht es am Anfang nicht ohne. Also das Pflegepersonal ist da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in so einer Rehabilitationsklinik für Querschnittgelähmte, weil die mehr oder weniger so geschult sind, dass sie dich halt rundherum versorgen können und dir aber auch bestmöglichst unterstützend
und dich fordern.
Helfen, dass du einfach mal was selber machst. Genau. Und das war damals ganz wichtig für mich, dass ich möglichst alles selbst mache.
Wobei brauchst du heute Hilfe?
Aktuell gar nirgends. Nee.
Du hast vorhin schon geschildert, dass du sogar dein Monoski im Notfall selbst aus dem Auto holen
kannst. Ja klar, das geht alles. Das geht alles. Aber es ist jetzt so, dass ich inzwischen nicht mehr so drauf bin, dass ich sage, ich muss alles selber machen. Also wenn ich jetzt an einem Skigebiet bin und meinen Kofferraum aufgemacht habe und es steht gerade jemand rum, der gerade nichts zu tun hat, dann gehe ich zu dem hin und sage, du kannst mir bitte helfen, meinen Monoski aus dem Auto auszuladen. Das hat sich schon verändert. Ich bin nicht mehr so... Das heißt, ehrgeizig schon im Sport, aber nicht mehr so in dem, dass ich unbedingt alles selbst machen muss.
Bist da ein bisschen lockerer, selbstbewusster letztendlich.
Bin irgendwo auf einer Stufe, wo ich jetzt an einer Schwelle oder so, wo ich jetzt hinauf muss, würde ich vielleicht auch selbst schaffen. Aber wenn gerade jemand da ist, der mir hinaufhelfen kann, dann kann er das gerne machen.
Wie oft haut es einen da eigentlich am Anfang aus dem Stuhl raus?
Ja, schon relativ oft. Also in Murnau gibt es eben auch das Rollstuhltraining bei einer Rehabilitation. Und da fängt man an mit kleinen Stufen und dann wird das immer größer und immer höher. Und ich habe natürlich versucht, so schnell wie möglich auch die hohen Stufen zu überwinden. Und das funktioniert am Anfang einfach nicht. Da bleibt man entweder vorne hängen oder man lehnt sich zu weit nach hinten und fällt dann hinten raus. Aber das Rausfallen ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Man muss das einfach lernen. Das ist wie jetzt beim Monoskifahren, das Stürzen. Das lernt man mit der Zeit. Wenn man oft stürzt, dann weiß man, wie immer, wo man die Hände hintut, wo man die Arme verschränkt, den Kopf einzieht, dass einem möglichst wenig passiert. Und genauso ist es am Anfang beim Rollstuhlfahren lernen auch. Dass man einfach, wenn man rausfällt, dass nichts passiert.
Du hast am Anfang, als du damit Sport anfangen konntest, ein bisschen Rollstuhlbasketball gespielt.
Genau.
Und es heißt, du bist aufs Monoskifahren gekommen, damals Turin 2006, weil du das im Fernsehen gesehen hast.
Genau. Also in Murnau bei der Rehabilitation war es schon so, dass alle möglichen Sportarten vorgestellt werden. Was gibt's alles, was kann man im Rollstuhl alles machen? Man lernt schon ein bisschen was bei der Physiotherapie und so weiter. Und in Murnau bin ich dann eben das erste Mal in einem Rollstuhl-Basketballstuhl gesessen. Oder im Prinzip einfach nur im normalen Rollstuhl in der Halle gesessen und habe einen Basketball auf dem Schoß gekriegt und dann haben sie gesagt, jetzt schmeiß mal auf den Korb. Das hat natürlich anfangs gar nicht funktioniert. Zudem damals auch noch zur Anfangszeit mein rechter Arm noch kaum zu gebrauchen war, weil er halt sehr stark verletzt war, der Ellbogen kaum beweglich war und so. Habe ich auch am Anfang einen Einhänder-Rollstuhl gehabt, also das ist ein Rollstuhl, wo man auf einer Seite antreiben kann. Und habe dann versucht, dass ich halt mit meinem einen linken Arm irgendwie den Ball da Richtung Korb hochkriege.
Das ist Wahnsinn, was die Jungs leisten, wenn
das
du da mal
das hat gar Länderspiele nicht gesehen am Anfang. Ja, ja, klar.
Ich habe früher Basketball gespielt und wir haben es natürlich ausprobiert, uns mal in seinen Rollstuhl zu setzen und auf den Korb zu schmeißen. Ja, bist du Depper.
Ja, das ist
sauschwer.
Das ist am Anfang hat das gar nicht funktioniert. Also ich bin einfach irgendwie, der ist jetzt mal einen halben Meter unterm Korb, ist der wieder runterkommen, der Ball.
Ging mir auch so.
Aber das geht relativ schnell dann, wenn man ein bisschen einen Ehrgeiz entwickelt und wenn man das ein paar Mal macht und sich die Muskulatur dann natürlich auch stärkt durch die Physiotherapie und das tägliche Training, dann hat das relativ schnell funktioniert.
Aber warum hat das nicht deine Leidenschaft geweckt und Monoskifahren schon?
Genau, weiß ich das gar nicht. Aber irgendwie war es vielleicht dadurch, dass es ein Hallensport ist, das Basketball, und ich irgendwie doch sehr naturverbunden bin und irgendwie auf dem Land aufgewachsen bin und immer draußen war, Fußball und so weiter, dass mich das irgendwie vielleicht nicht so gereizt hat. Aber ganz sicher konnte ich es nicht sagen. Also theoretisch kann es auch sein, dass es am Umfeld gelegen hat, an der Mannschaft, wo ich mittrainiert habe und
vielleicht
so weiter.
Hast du einfach schneller Fortschritte auch beim Skifahren dann gemacht?
Das kann auch sein. Wobei, ich habe ja schon 2003 eigentlich angefangen mit dem Rollstuhl Basketball, habe dann immer wieder mal so ein bisschen mittrainiert bei verschiedenen Mannschaften. Hat mir schon Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich nicht so den Ehrgeiz entwickelt. Ja.
3 Jahre nachdem du mit Monoskifahren angefangen hast, warst du schon bayerischer Meister.
Ja, also bayerischer Meister, muss man dazu sagen, dass das jetzt keine große Auszeichnung im Behindertensport ist.
Naja,
also
nun.
Für mich damals schon.
Sag das nicht.
Weil es war mein erstes Rennen, glaube ich, oder zweites Rennen. Aber wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, im Nachhinein ist es so, dass da wirklich nur Anfänger, sage ich jetzt mal, im Monoski mitfahren.
Aber du warst der begabteste Anfänger offenbar.
Ja gut, ich habe da 2, 3 Gegner
Deine
gehabt.
Trainerin am Anfang hat gesagt, sie hat es noch nie erlebt, dass einer nach 2 Tagen schon Lift fahren kann.
Echt, hast du das gesagt?
Ja.
Ja, ja, dann habe ich mich wahrscheinlich nicht so blöd.
Offensichtlich nicht, sonst wärst du ja nicht 2015 Doppelweltmeister geworden.
Ja gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber
es gibt auch Enttäuschungen, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Sochi, Paralympics 2014.
Ganz klar.
Du als Favorit, kann man sagen, mit angetreten?
Nicht unbedingt, aber ich habe
mir
zumindest eine Medaille ausgerechnet.
Bis dann 8. geworden, glaube ich.
Achter in der Abfahrt und in allen anderen Disziplinen bin ich ausgeschieden, genau. Ja, das war schon blöd. Also es waren meine ersten Paralympics und ich habe mich sehr akribisch darauf vorbereitet, die Jahre davor schon. Ich wusste ja, also ab 2010 war ich Nationalmannschaft, durfte da meine ersten Weltcuprennen bestreiten und habe dann 2012 meine ersten Weltcup-Podeste gefahren, 2013 dann meinen ersten Weltcup-Sieg geholt, kurz vor Sochi, und war eigentlich fest davon überzeugt, dass das klappt.
Stimmt das eigentlich? Ich habe mir das sagen lassen von Leuten, die ich weiß nicht, ob die selbst mit dabei waren, aber die sagen, das ist gesicherte Erkenntnis, dass die Partys, die feiern bei den Paralympics, besser sind und härter sind als bei den normalen Olympischen Spielen. Ist das so? Kannst du es bestätigen, dass die Partys gut sind?
Die Partys sind super, aber ich kann jetzt nicht bestätigen, wie das bei den normalen Olympischen Spielen stattfindet. Also,
ja, ich habe gehört, dass der Zusammenhalt irgendwie ein bisschen größer sein
das
soll.
Das denke ich ist schon so, ja. Also ich denke, dass wir Athleten untereinander, die verschiedenen Nationen, dass wir uns besser verstehen, wie es bei den Nichtbehinderten der Fall ist. Weil da einfach vielleicht auch nicht so viel Geld im Spiel ist, nicht so viel Konkurrenzdenken. Also wir sind da, glaube ich, eher lockerer drauf und haben einfach mit anderen Nationen auch sehr viel Kontakt und kommen mit denen allen super aus. Wir haben auch Trainingsgruppen mit anderen Nationen. Also das wird es bei den Nichtbehinderten, glaube ich, nicht geben, dass er Felix Neureuther zusammen mit Marcel Hirscher einen Slalom trainiert. die fahren gegeneinander. Aber bei uns ist es halt schon so, dass wir zusammen mit den Schweizern oder auch mal zusammen mit den Österreichern oder anderen Nationen, auch Japaner haben schon bei uns mittrainiert. Das ist für uns gar kein Problem. Wir teilen uns die möglichen Strecken, die eh nur begrenzt verfügbar sind, und schauen, dass wir das Beste rausholen.
Wenn sich ein Felix Neureuther auf so einen Monoski setzt, kann der da mitfahren?
Das weiß ich nicht, aber die Rosi Mittermeier und der Christian Neureuther haben es schon ausprobiert. Und da war ich auch dabei. Also wir haben mal so ein Event gehabt, von der Deutschen Telekom ging das aus, in Garmisch am Eibsee oben. Und das war eigentlich ein Schülerprojekt, also da waren viele Schüler auch da. Und unter anderem eben auch die Rosi Mittermeier und der Christian Neureuther. Und die haben sich da in einen Monoski reingesessen und haben es ausprobiert. und haben sich nicht dumm angestellt. Also
die können auch Skifahren.
Der Christian Neureiter ist da auch relativ flott einigermaßen zurechtkommen damit, ja.
Aber es ist ein weiter Weg, bis man dein Leistungsniveau da hat.
Das auf jeden Fall,
wie es in jedem Leistungssport der Fall ist. Ja. Georg, großer Spaß mit dir zu reden. Ja. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass deine Vorbereitung gut läuft, dass du den richtigen Monoski ausgewählt hast, damit du dann tatsächlich 2018 in Pyeongchang?
Pyeongchang oder Pyongyang.
Unser Servicemann in Südkorea. Dass du da dann zumindest eine Medaille, vielleicht sogar eine Goldmedaille holst.
Schauen wir mal.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Georg Reiter.
Gerne.
Danke.